Hast du gewusst, dass Deutschland einen eigenen Staatsfonds hat, nämlich den Kenfo, und dieser die Aufgabe hat, die Kosten für die Entsorgung unseres Atommülls bis zum Ende des Jahrhunderts zu finanzieren? Wie der Kenfo das macht und woher das Geld kommt für diese Finanzierung, darüber habe ich mit Anja Mikus, der Chefin des Kenfos, gesprochen. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir jetzt aber in das Gespräch mit Anja Mikus gehen, noch eine kurze Information von unserem Werbepartner dieser Podcast-Episode, dem digitalen Vermögensverwalter Quirion. Du weißt ja bereits, dass du dich bei der Geldanlage mit einem Robo-Advisor eigentlich um nichts mehr kümmern musst. Der digitale Vermögensverwalter übernimmt die Zusammenstellung und die Überwachung eines zu dir passenden Depots. Quirion setzt dabei ausschließlich auf ETFs und deswegen ist es auch kein Wunder, dass sie bei unserem Robo-Advisor-Test, den wir im Extra-Magazin ja auch veröffentlicht haben, Testsieger geworden sind. Denn Quirion verzichtet bei ihrer Anlagestrategie komplett auf Prognosen, die ja langfristig eh nicht funktionieren, und setzt stattdessen auf einen wissenschaftlich fundierten Ansatz mit einer möglichst breiten Streuung der Anlage. Und so investierst du im globalen Portfolio von Quirion in über 8000 Einzelwerte und das nicht nur in Form einer Einmalanlage, sondern das kannst du auch ganz bequem und in kleinen Raten mit einem Sparplan tun. Wenn du Quirion mal ausprobieren möchtest, dann ist das folgende Angebot bestimmt für dich interessant, denn bis 30. November belohnt Quirion alle Neukunden für die Eröffnung eines Sparplans mit einer Prämie von 100 Euro. Alle weiteren Informationen und Details zu dieser Aktion findest du unter dem Link, den du in den Shownotes findest. Schau da also am besten direkt rein, wenn dich das Angebot von Quirion interessiert. So, gehen wir nun aber jetzt direkt in das Gespräch mit Anja Mikus vom deutschen Kenfo. Viel Spaß. Ja, hallo Frau Mikus. Freut mich sehr, dass Sie heute die Zeit genommen haben, um mit mir über den ersten deutschen Staatsfonds, den Kenfo, zu sprechen. Geht's Ihnen gut?
Hallo Herr Jordan. Ja, also mir geht's prima, muss ich sagen. Und ich freue mich, dass wir das Gespräch heute führen können.
Ja, das ist auch ein super spannendes Thema. Da weiß ich jetzt schon, dass es bei unseren Zuschauern und auch Zuhörern, wir werden das dann auch im Podcast nämlich noch bringen, besonders großes Interesse hat, weil das Thema Staatsfonds ist immer ein super spannendes Thema. Und wir haben ja mit dem Kenfo, und der ist nämlich nicht so bekannt, ich glaube, ich hatte sogar mal im Podcast bei mir schon mal drüber gesprochen, der ist ja nicht so bekannt, haben ja sogar einen eigenen Staatsfonds, den Sie leiten. Und da geht es um die Finanzierung der Entsorgungskosten, wenn ich es jetzt mal mit saloppen Worten sagen darf, der Kernindustrie. Ja, und da muss ich natürlich dann gleich fragen, wie Sie sich so fühlen mit so einer sehr verantwortungsvollen Aufgabe in mehreren Aspekten sogar.
Ja, das sind mehrere Aspekte. Also zuerst mal kann ich sagen, und das war von Anfang an so, dass das natürlich auch eine große Ehre und ein Privileg ist, eben so eine spannende Herausforderung managen zu dürfen. Und das alles aufzubauen, wir haben vor 6 Jahren angefangen mit quasi nichts, ja gerade mal einen leeren Schreibtisch sozusagen im Wirtschaftsministerium, und haben dann im Laufe der Jahre eben eine große Plattform aufgebaut, auf der man eben über die man weltweit investieren kann. Und das ist schon, also war eine spannende Zeit und es ist natürlich immer noch spannend. Und auch, wir haben auch ein tolles Team zusammengestellt mit wirklich super Experten und Expertinnen, die wir haben. Aber was uns dann verbindet, ist jetzt auch vor allem, dass wir so, und das bewegt mich eben auch, dass wir eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe haben. Mhm. Und das ist nochmal was anderes. Ich habe ja viele Jahre in der Investmentbranche gearbeitet, in der Fondsbranche. Und jetzt habe ich eben das Gefühl, dass das, was man alles, die Erfahrungen, die man hat, die professionellen Sichtweise, die man hat, das kann man jetzt weitergeben eben für so ein Projekt wie den Kenfo. Ja. Und ich wollte da nochmal, ist für uns eine echte Pionierarbeit einfach gewesen, die erste Zeit, also ein Startup, untypisches Startup und mit viel Geld und wenig Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, jetzt haben wir uns gut entwickelt und darüber freue ich mich sehr und fühle mich auch sehr wohl dabei.
Ja, ich habe im Vorfeld gelesen, Sie sind so ungefähr 50 Mitarbeiter und da kann man ja auch ordentlich was bewegen dann. Hatte mich vielleicht sogar ein bisschen überrascht, dass man so viele Menschen braucht, um einen Fonds zu managen, aber da ist halt wahrscheinlich einfach so.
Nee, das, also im Fondsmanagement, das sind dann eher 20. Das andere ist, sie brauchen ja auch, wir sind die größte öffentlich-rechtliche Stiftung in Deutschland. Sie brauchen ja genauso auch ein Rechnungswesen, sie brauchen Recht und Compliance. Also alle anderen Aufgaben, die ein Unternehmen hat, haben wir auch. Und Personalabteilung, alles, was dazugehört. Und wir haben ja auch ein entsprechendes Berichtswesen, müssen hier auch die staatlichen Vorschriften wirklich verfolgen. Und das ist nochmal sehr viel Administration, aber was jedes andere Unternehmen natürlich auch hat. Also es sind nicht die 45 Mitarbeiter nur für die Kapitalanlage zuständig.
Ja, vielleicht, ich habe es ja schon ganz kurz erwähnt, aber vielleicht können Sie nochmal mit eigenen Worten sagen, was ist denn eigentlich der Zweck des Kennfonds? Das können Sie bestimmt viel besser nochmal erläutern, als ich das vorher gemacht habe.
Ja, kann ich mal bei dem Namen anfangen. KEMFO ist ein Kurzwort dafür für Kernenergieentsorgungsfonds. Und tatsächlich der richtige Name heißt Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Also mit Blick auf unsere Geschichte war das so, dass wir von den damals in 2017 haben wir die Einzahlungen von den Versorgern bekommen, also von den Kernkraftwerksbetreibern in Deutschland. Wir haben das Geld, ich glaube, ich habe im Juni angefangen und am 3. Juli kamen die 24 Milliarden von den Betreibern der deutschen Kernkraftwerke. Es waren 25 Kernkraftwerke, die sich damit von ihren Verpflichtungen freigekauft haben, jetzt für die Entsorgung des Atommülls zu sorgen. Also unsere Aufgabe ist diese Finanzierung, nicht jetzt den Abbau der Kernkraftwerke, sondern allein den Atommüll zu entsorgen. Und daher kommt das Geld. Und jetzt der Staat hat damit die Verpflichtung zur Zwischen- und Endlagerung des radioaktiven Abfalls übernommen.
Und das hätte man aber ja theoretisch auch den Unternehmen überlassen können, aber es war einfach eine strategische Entscheidung, das in Staatshand sozusagen zu geben.
Überlegt, was ist jetzt so, wie einfach die Entwicklung war, was ist, wenn jemand auch ein Unternehmen Konkurs gehen könnte. Und da hat der Staat gesagt, naja, will diese Aufgabe an sich ziehen, dass das alles sichergestellt wird, dass eben der Atommüll irgendwie unter die Erde kommt. Und hat die Verpflichtung, der Abbau der Kernkraftwerke ist noch dort geblieben, aber diese Atommüllentsorgung, die hat der Staat übernommen. Das war für den Staat wichtig, hier Sicherheit zu haben, dass das auch passiert.
Jetzt habe ich gelesen auf der Webseite, ich meine 2080 ist da so als Ziel angesetzt und es wurden 24 Milliarden Euro eingezahlt. Hat man das dann berechnet sozusagen, okay, wie viel Rendite muss gemacht werden, dass man dann über genügend Geld hat oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es wurde dann geschätzt, dass man bis Ende des Jahrhunderts mit der Aufgabe fertig ist. Also dann müssten alle der Atommüll unter der Erde liegen und dann ist das nur noch eine Art Maintenance, also dass dann nicht mehr so viel Geld gebraucht wird, dass man dann eben das in die Verwaltung übergeben kann, dass dann nicht mehr so viel ist. Ende des Jahrhunderts, das heißt nicht 2080, sondern 80 Jahre haben wir da, das ist so die Restlaufzeit, wir sind ein Verbrauchsvermögen und danach muss eben alles fertig sein und dann finanziert worden sein. Wir haben dazu, wurde eine Studie, auch das hat das Wirtschaftsministerium gemacht, eine Studie durchgeführt, was kostet das, was wird gebraucht und hat dann dadurch drüber wurde die Zielrendite ermittelt. Und dazu durchkam auch dieser Betrag von den 24 Milliarden zustande. Das heißt, waren 17 Milliarden ist eigentlich das Portfolio und 7 Milliarden Risikoaufschlag noch dazugenommen. Und das muss dann reichen, um eben bis zum Ende des Jahrhunderts die Entsorgung zu finanzieren. Wir haben daraufhin dann noch eine Asset-Liability-Studie gemacht. Das heißt, mit welchem Asset-Mix, wie muss ich die Kombination machen, der einzelnen Asset-Klassen weltweit natürlich, die es gibt, um unsere Zielrendite, die lag damals bei 3,7%, dann zu erreichen. Und wir müssen aber auch schon jedes Jahr auszahlen, also jedes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag. Das heißt, man muss auch Liquidität haben, mit dem man die Auszahlungen bedienen kann. Das sind dann die Rechnungen, die dann vom Bundesumweltministerium kommen und das Geld geht dann an die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung und die Bundesgesellschaft für Endlagerung.
Das heißt, Sie hatten es auch schon erwähnt, Verbrauchsfonds, glaube ich, hatten Sie genannt. Das heißt, das Geld ist eingezahlt, wird angelegt, aber letztendlich ein Teil davon fließt jetzt schon quasi wieder raus, Und irgendwann mal am Ende sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es dann einfach wieder sozusagen alles ausgegeben, wenn man so will.
Absolut. Also es gibt keine Zuzahlung. Und das ist nochmal was anderes. Sonst hat man ja Fonds oder auch Stiftungen, die bekommen regelmäßig Geld. Mhm. Und dann kann man wieder neu adjustieren und vielleicht auch die Strategie besser umsetzen. Aber hier ist das, deshalb das Risikoprofil auch ein besonderes. Eine Zahlung, und das muss so angelegt werden, dass es dann reicht.
Mhm. Was macht man jetzt, wenn man merkt, während der Anlage oder die Marktentwicklung gibt es nicht her und man erreicht jetzt diesen Korridor nicht, also Ihre Langfristprognose trifft nicht ein, dann haben Sie ja, was haben Sie dann für Möglichkeiten?
Ja, also wir machen alle circa 2 Jahre eine Asset-Liability-Studie, wo dann daraus entsteht dann unsere Asset-Allocation, unsere strategische Asset-Allocation, wo viele Daten mit eingehen, macht natürlich auch einige Backtests und Simulationen wieder mit verschiedenen Renditeannahmen, mit verschiedenen Szenarien, die wir annehmen. Und daraus entwickelt sich dann das Portfolio. Das heißt, es kann auch immer wieder angepasst werden. Ja, die Überlegung, wie viel Prozent Aktien, wie viel Prozent Anleihen, wie viel Prozent auch Alternatives, das wird regelmäßig überprüft. Und das bauen wir dann um die Renditeanforderungen um. Das heißt, da stehen 3,7% wurden uns sozusagen damals bei der Auflage vorgegeben. Das ändert sich natürlich mit der Marktsituation. Nachdem das Jahr 2022 eben schwierigst war, dann steht eben knapp 4% drauf. Und da drauf bauen wir dann unsere strategische Asset Allocation.
Es wird ja sehr viel auf der Webseite auch präsent gemacht und veröffentlicht. Also ich habe mir vorhin im Gespräch nochmal das Portfolio zumindest vom Stand 2022 runtergeladen. Also sieht man genau, was sozusagen drin ist. Da gehen wir jetzt gleich am besten mal kurz drauf ein. Können Sie mal so ganz groben Überblick geben, wie das Portfolio momentan ausschaut, in welche Anlageklassen da investiert wird? Und dann habe ich eine spezielle Frage, nämlich nochmal dazu, die mir aufgefallen ist, aber die stelle ich erst, nachdem Sie das Portfolio mal kurz vorgestellt haben.
Ja, wir haben einmal eine Zielallokation. Und in dieser Zielallokation sind 35% Aktien, 10% Anleihen, 15% Unternehmensanleihen und dann noch ein bisschen Hochzinsanleihen. Mhm. Und aber ein wichtiger Teil sind noch die Alternatives. 30%, also Alternatives, damit meine ich Private Equity, Infrastruktur, Immobilien gehören noch dazu und Private Debt. Und diese 30%, also vom Risikogehalt, ergänzen natürlich das Aktienportfolio und bringen natürlich auch eine entsprechende Rendite im langfristigen Verlauf. Mhm. Und aktuell, dadurch, dass diese illiquiden Anlagen natürlich lange dauern, ja, wenn Sie eine Unternehmensbeteiligung aufbauen, auch in Fonds zeichnen Sie erst und bis dann die Zuteilung kommt und bis dann die Unternehmen gefunden worden sind, da kann es schon einige Zeit vergehen. Deshalb, also ich spreche davon von 1, 2, sogar bis 5 Jahren, bis dann das so ein Fonds aufgefüllt ist. Mhm. Und von daher haben wir dann einen Teil alternativ in Aktien angelegt. Mhm. Somit ist unser aktuelles Aktienexposure jetzt bei knapp 50%. Und wird dann eben entsprechend wieder runtergefahren. Aber wir wollten halt da auch noch ein Risikogehalt haben. Was wir derzeit noch haben, ist, dass wir 10% Cash im Portfolio haben. Das hat was also aus Risikoüberlegungen zu tun. Es sind noch zu viele Unwägbarkeiten im Markt. Und von daher hatten wir damals schon vor der Ukraine-Krise, haben wir aufgrund des Inflationsdrucks, was man da schon hatte, haben wir einfach angefangen, mal eine Cashquote aufzubauen. Die Inflationsrisiken hatten da schon deutlich zugenommen. Mhm. Und so ist einfach die Verteilung der einzelnen Assets. Also aber insgesamt sehr breit diversifiziert. Es gab ja auch viele Wünsche, jetzt nur in Deutschland anzulegen, aber wir legen als weltweit an, wo wir halt Renditequellen sehen und richten uns auch nach internationalen Indizes.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Aktienquote, wenn man jetzt reinschaut, diese ganzen Einzelaktienpositionen, die werden quasi immer niedriger werden und das wird dann, wenn Liquidität abgerufen wird von diesen alternativen Investments, das fließt dann da rein, oder?
Ja, genau. Das wäre dann, wenn Sie Private Equity nehmen, ist eben nicht börsennotiert und das andere ist börsennotiert. Also einfach, das dient auch noch der Diversifikation. teilweise mit höheren Renditen, teilweise auch, ich glaube, im ganz langfristigen Vergleich wird das sehr ähnlich sein, die Entwicklung. Aber zwischendrin hat man auch unterschiedliche Bewertungen und unterschiedliche Volatilität. Und die Volatilität bei den Illiquiden ist natürlich sehr viel geringer. Mhm. Dafür aber haben sie es im Portfolio. Also sie können nicht sagen, morgen verkaufe ich es wieder. Ja,
ja, genau. Ja, das muss man halt immer abwägen. Aber ich meine, das Gute ist ja, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, dann ist es ja nicht so das große Problem, weil das haben sie ja.
Ja, absolut.
Genau. Jetzt eine ergänzende Frage, die mir dazu gerade eingefallen ist. Und zwar, wenn Sie jetzt so Beteiligungen, Private Equity und so weiter und vielleicht Infrastrukturinvestments auch haben, prüfen Sie dann da eigentlich, in was am Ende der jeweilige Fonds investiert? Weil es nicht, dass der dann jetzt auf blöd in Energie oder in Kernkraftwerke investiert in einem anderen Land. Dann wäre es ja so ein bisschen...
Ja, wir haben da unsere Vorschriften, alles, was dann ESG oder unser Nachhaltigkeitsansatz betrifft, haben wir unsere Vorschriften und versuchen, die auch in diesen Fonds umzusetzen. Mhm. Das heißt, wir würden, gibt es auch, glaube ich, gar nicht im Private Equity, dass einer in Atomkraft investiert. Aber also wir schließen sowas aus. Wir hatten auch Kohleverstromung rausgenommen, weil es wirklich sehr CO2-intensiv ist. Das klappt am Anfang, also vor 5 Jahren noch, da wurde uns gesagt, nee, das wird nie klappen, das machen die Manager nicht von diesen Portfolien, da müsst ihr da einfach mit dabei sein oder seid nicht dabei. Aber mittlerweile klappt das sehr gut, dass wir da in entsprechende Portfolien investieren können oder bekommen dann sogenannte Excuse Rights. Das heißt, wir partizipieren dann nicht an der Entwicklung, wenn solche Werte im Portfolio sind von diesen Werten.
Okay, Wahnsinn, was es alles gibt. Lohnt sich dann natürlich auch nur für große Anlagebeträge, diese ganzen Ausnahmen dann zu machen. Wie kann man sich denn das vorstellen? Sie hatten es schon ein bisschen gesagt, Studie haben Sie damals gemacht. Was brauchen Sie oder wie müssen Sie anlegen, um diese Renditeanforderung zu erzielen? Haben Sie das alles selber aus Ihrem Team gemacht oder lässt man sich da beraten von Externen? Also wie kommt man dann sozusagen auf die Entscheidung und dann fast noch die spannendere Frage, als Sie dann aus Ihrer Sicht wussten, so wollen wir investieren. Wie hat man das dann den staatlichen Verantwortlichen näher gebracht?
Ja, wir haben am Anfang, wir waren ja dann, als wenn man anfängt, noch einstellen muss, waren, glaube ich, zu Anfang 6 Personen. Mhm. Und hatten natürlich die Kenntnisse, aber weder Systeme noch Lizenzen, alles, was dazugehört. Wir müssen ja auch noch ausschreiben für viele, viele Dinge, weil wir zum Staat gehören. Und von daher haben wir erstmal auf externe Expertise gesetzt. Mittlerweile können wir aber auch diese ALM-Studie selbst machen. Mhm. Ja, das haben wir auch aufgebaut, da auch genügend Expertise, dass wir diese Rechnerkapazitäten und eben auch die Leute haben, die da Erfahrung drin haben. Das machen wir selbst. Für uns ist Asset Allocation, denke ich, eine Kernkompetenz, wie wir das Portfolio steuern. Und wir haben auch für die Manager-Selektion am Anfang, wir investieren ja nicht selbst in einzelne Aktien, sondern vergeben Mandate dafür. Mhm. Das kann sich im Laufe der Zeit noch ändern, aber im Moment haben wir das so, dass wir für jede Anlageklasse auch die tiefer rein, also die sehr tief definiert werden, suchen wir dann einen sehr erfahrenen Manager aus weltweit. Geben dem noch unsere Nachhaltigkeitskriterien und dann managt der ein Mandat dazu. Ne? Wir haben auch einige Mandate passiv angelegt, beispielsweise auch Aktien global, weil das einfach Sinn macht, hier eine große Mischung zu haben. Und auch da hat der Manager dann unsere Anforderungen für Nachhaltigkeit genommen. Das heißt, wir haben so einen Mix, wir wollen mehr internalisieren. Am Anfang mussten wir externe Hilfe in Anspruch nehmen. Aber wir wollen da auf alle Fälle viel mehr autark werden und haben auch da die Kompetenzen jetzt aufgebaut.
Ja, ich meine, letztendlich sind es ja dann auch wahrscheinlich Kosten, die dann extern sozusagen entstehen, die Manager jeweils, die sie beauftragen, bezahlen. Und bei so einem großen Anlagevolumen lohnt sich das ja dann wahrscheinlich irgendwann mal, wie Sie gerade gesagt haben, das einfach dann intern zu machen, allein aus Kostengründen.
Ja, aber so, dass die einzelnen Werte, also wir haben ja auch dadurch, dass wir Größe haben, haben sie ja auch Verhandlungskraft und können auch andere Preisvorstellungen durchsetzen, als man jetzt im privaten Bereich das beispielsweise hätte.
Ist man da so als Kenfo-Chef gern gesehener Gesprächspartner wahrscheinlich, oder? Also da wollen alle rein.
Absolut. Also am Anfang, ist natürlich auch nachvollziehbar, ich sage es ja auch auf der anderen Seite, dass das ein sehr attraktives Portfolio ist. Auch man wird langjähriger, bekommt einen langjährigen Kunden für viele Jahre und da gibt es großes Interesse. Und natürlich auch für die Reputation, für die Asset Manager, die im Staatsfonds managen, hat das schon einen Wert in der Reputation auch anderen Kunden gegenüber. Da ist dann Verlässlichkeit, Solidität steht dahinter. Also von daher sind Staatsfonds sehr gefragt. Wir haben das am Anfang sehr extrem gespürt und konnten es aber auch gut nachvollziehen. Nur jetzt haben wir eben auch die entsprechenden Unterstützungsfunktionen aufgebaut. Ja, vorher war es also einfach viel zu viel an, was man an Mails, an Anrufen bekommen hat. Es war kaum, wenn Sie überlegen, das auch noch weltweit. Also vieles konnten wir da nicht beantworten, weil wir einfach keine Kapazitäten mehr hatten. Das hat sich jetzt sehr schön eingeschwungen. Also das läuft jetzt, aber wir freuen uns auch über diesen hohen Zuspruch und das Interesse. Und dann kann man auch vergleichen. Also ich finde es total interessant, mit so vielen unterschiedlichen Asset-Managern zusammenzuarbeiten und mit denen viele Themen und Sichtweisen zu besprechen oder auch zu hinterfragen, warum wird das so gemacht? Und was sind jetzt die besten Investmentideen? Das ist jetzt bei den aktiven Managern beispielsweise auch diese vielen Einschätzungen, die man bekommt und Hintergrundgespräche. Das ist schon hochinteressant. Auch was Nachhaltigkeit betrifft, wie machen es andere? Wie wird es weltweit gemacht? Was sind die Standards? Also auch das zu erfahren und nicht so alles selbst machen zu müssen. Das finde ich schon ganz gut.
Ja, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch einfach ist eine Herausforderung, aber auch super spannend, weil man ja, sagen wir mal, nicht so den, also das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich erkläre es gleich, den Erfolgsdruck hat. Ja, natürlich müssen Sie erfolgreich sein, aber nicht so wie vielleicht, wenn Sie jetzt, vorher waren Sie ja bei einem Asset Manager angestellt, hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt, da zählen natürlich ganz andere Wettbewerbsregeln, sage ich mal. Und hier ist es, der Auftrag ist klar, das Ziel ist klar, das ist so gesehen dann vielleicht ein Stück weg entspannter und man kann die Sache etwas ruhiger und vielleicht souveräner auch angehen.
Also vielleicht entspannter nicht unbedingt. Und wir haben auch Benchmarks und wir müssen ja auch regelmäßig berichten unserem Kuratorium. Und das Kuratorium ist wie ein Aufsichtsrat, muss man sich das vorstellen. Und da sind alle im Parlament vertretenen Parteien, haben hier jemand entsendet in das Kuratorium und wir haben drei Ministerien dort sitzen. Und auch die sind jeweils mit 4 Vertretern und Vertreterinnen im Kuratorium. Und da können Sie sich schon vorstellen, dass da sehr viele Fragen gibt und auch sehr viel, ich denke, man muss auch viel erklären, wie funktionieren Kapitalmärkte, das finde ich ganz wichtig. Und von daher, so entspannt ist das nicht. Und wir gucken genauso nach Performance. Also wir wollen Performance, aber dieses Grundverständnis, dass wir lange Zeit haben und jetzt nicht sofort dieses Kurzfristdenken, das musste jetzt jedes Jahr aufgehen. Genau, also beispielsweise auch in Krisenphasen, ja, als Corona kam dann in 2020 und im Frühjahr die Märkte im März 2020 die Märkte mal 30% korrigiert haben oder so. Ja, da hatten wir immer noch diese Sache, ja, wir sind langfristig und jetzt nutzen wir auch diesen Kursrückgang, um dazu zu kaufen und nicht jetzt alles zuzumachen. Und da hilft dann die Langfristigkeit, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir kaufen, jetzt müssen wir schon weiter investieren und an unseren Investmentplan festhalten, den sogar vielleicht noch, da haben wir sogar sehr viel stärker in Aktien noch investiert als geplant, als diese Opportunitäten auch wahrnehmen und nicht gleich verschrecken, wenn die Kurse mal korrigieren.
Da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie dann so Kuratoriumssitzungen gewesen sind in solchen Situationen. Die waren wahrscheinlich nicht so lustig und da hat man auch genau überlegt, wie geht man jetzt in der Sache um und was macht man jetzt?
Absolut, aber ich fand es sehr konstruktiv. Und wenn Sie jetzt, wenn verschiedene Parteien, verschiedene Ministerien da drin sind, aber trotzdem hat alle dieser Gedanke zusammengeschweißt, wir wollen hier was aufbauen und das soll funktionieren und wir wollen uns am Kapitalmarkt bewegen. Das hat sehr geholfen. Was natürlich noch schwieriger ist, die Presse. Ja, da wird ja dann auch drauf geschaut und ich erinnere mich ans Jahr 2018, da gab's China, leichte Wachstumsprobleme. Mhm. Und die Märkte haben da auch sehr ordentlich korrigiert Ende 2018. Und wir haben irgendwie 0,3% verloren. Und dann hieß es ja, der Kempfo verzockt Millionen. Irgendwie so eine Pressemitteilung. Das ist das Spiel der großen Zahlen. Ne? Also das, und deshalb ist da schon ein Gefälle in der Wahrnehmung. Also die Presse, auch das ist auch ein Druck, aber der dazugehört. Man muss transparent sein, man muss sich den Diskussionen stellen und auch den Ergebnissen, wenn es mal ein schlechtes Jahr ist.
Mhm. Gibt es denn vergleichbare Fonds eigentlich wie Sie in anderen Ländern? Also, dass andere Länder das auch so gemacht haben wie wir? Ich meine, die sind ja nicht aus der Atomenergie ausgestiegen, aber so vielleicht in anderen Segmenten?
Also aus der Atomenergie ausgestiegen oder die Kernbrennstoffe zu entsorgen, das ist so Entsorgungsfonds, hat beispielsweise die Schweiz. Mhm. Der Fonds heißt dann Stemfo. Und das auch Frankreich hat da Entsorgungsfonds, also es wird schon so finanziert. Mhm. Aber wenn Sie mich jetzt nach Staatsfonds fragen, die ähnlich sind, das ist weniger, liegt aber an dem Konstrukt. Es gibt viele sehr hochinteressante Staatsfonds, natürlich allen voran der norwegische. Aber der Vorteil vom norwegischen Staatsfonds ist halt, dass man ständig Mittelzuflüsse bekommt. Mhm. Und unser Risikoprofil sieht dadurch eben anders aus. Wir haben nicht diese Mittelzuflüsse. Das unterscheidet uns. Und wir haben eben diese Auszahlung schon von Anfang an einen dreistelligen Millionenbetrag. Wir haben schon über 3 Milliarden jetzt seit Auflage ausgezahlt. Und auch das muss eben sehr genau gesteuert werden, dass das alles zusammenspielt und dass das auch klappt. Und wir trotzdem dann die Rendite auf ein geringeres Fondsvolumen erzielen können.
Mhm. Und so Ausschüttungen und Zinsen, die werden dann einfach wieder angelegt oder dann gesammelt für diese Ausschüttungen dann
letztendlich? Das ist immer mit Wiederanlage und die Ausschüttung ist dann separat. Mhm. Oder wir können auch Anteilsscheine zurückgeben, das ist auch kein Problem. Aber wir für die Auszahlung an das Umweltministerium, das läuft dann so. Also ja, das geht. Wir haben ja die Liquidität. Also wir halten jetzt nicht übermäßig Liquidität vor, um dann irgendwann in ferner Zukunft Auszahlungen zu haben, sondern wir haben einen Teil, der ist etwas liquider angelegt. Das haben Sie ja gesehen bei den Staatsanleihen, die wir haben. Aber im Ernstfall lassen sich natürlich auch Aktien verkaufen.
Aber wenn jetzt der Kapitalmarkt, wahrscheinlich können Sie ja auch zu 4% gerade Tagesgeld oder sowas anlegen am Interbankenmarkt. Oder 3,8 oder sowas, ich weiß nicht genau, wo der Satz jetzt steht. Und wenn Sie 3,7 als Renditeziel haben, dann ist es ja jetzt eigentlich eine super komfortable Situation gerade, weil der Cash, der Bestand ordentlich sich verzinst.
Ja, aber man muss das im Durchschnitt über die Jahre bringen. Und 2022 war natürlich ein Jahr, wo wir große Verluste hatten, sowohl auf den Anleihen als auch auf den Aktien. Also wir haben da 12% verloren. Das ist jetzt im Vergleich zu anderen kein großer Unterschied, ja, also so im Durchschnitt. Gerade, und da haben die Anleihen noch mehr gekostet als die Aktien, weil sonst hat man ja eine negative Korrelation, so dass die Anleihen gewinnen und die Aktien, wenn die Aktien verlieren. Das war im letzten Jahr nicht so. Also beide Segmente verloren. Und von daher müssen wir das ja auch wieder ausgleichen. Das heißt, man kann nicht sagen, in diesem Jahr kann ich jetzt am Geldmarkt gut verdienen, dann geht alles in den Geldmarkt. Und da hat man aber auch das Wiederanlagerisiko. Mhm. Also von daher muss man schon das Risiko suchen und das managen und um langfristig dort drin bleiben zu können. Mhm. Die Aktienmärkte haben sich auch wieder erholt. Ja, es ist ja nicht so. Wenn wir immer, das kommt ja auch manchmal so rüber, wenn jemand nicht so im Thema ist, dass man sagt, das sind Verluste, das Geld ist weg. Das ist ja nicht weg, die Aktien gibt's ja nach wie vor noch, sondern das ist nur ein Zeitpunkt der Bewertung. Und dann muss man halt die Zeit haben, auch auf wieder Gewinne zu warten.
Ja, sehr spannend. Wenn man jetzt mal so die Anlagestrategie Revue passieren lässt oder und auch vielleicht Ihre Learnings, und Sie sind ja super erfahren in dem ganzen Bereich Asset Management, was kann da jetzt so ein Privatanleger dann daraus lernen? Ich meine, der kann nicht in Infrastruktur oder Private Equity investieren, zumindest nicht so einfach. Aber was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, wenn man das macht, dann ist man eigentlich schon ganz gut unterwegs mit seiner Geldanlage?
Ja, der Grundsatz einfach breit zu streuen. das halte ich für sehr wichtig. Es kommen immer so Ideen, dass konzentrierter investiert werden muss oder man hat da die Idee und dann in Technologie. Und das geht, dann haben wir auch gesehen, auch da können die Kurse deutlich fallen. Also man kann gute Prognosen machen, aber letztendlich, es gibt eine gewisse Fehlerquote bei der Prognose. Also man hat schon eine Ausfallwahrscheinlichkeit dabei. Und deshalb wirklich breit diversifizieren. Alle, denke ich, alle Krisen, die kamen, die haben irgendwie da angefangen, wo man es einfach nicht, wo man einfach nicht dran gedacht hat. Ne? Damals die Immobilienkrise USA, seine Finanzkrise sich daraus entwickelt hat und sogar am Geldmarkt ging nichts mehr. Und das ist unheimlich wichtig, dass man diese breite Mischung hat. Eine breite Streuung und selbst wenn man noch so ein gutes Gefühl hat oder noch so gut analysiert hat, denn das, was man weiß, das hat der Markt schon längst eingepreist. Das andere ist, was halt eine Überraschung ist, das fehlt noch. Und um sich da gut aufzustellen, ist einfach ein breit diversifiziertes Portfolio gut. Man hat dann durch die Konzentration, man hat nicht dann die Konzentration, wo man dann wirklich die richtig großen Zuwächse hat. Man hat aber sehr ordentliche Zuwächse und man hat aber auch nicht die großen Abschläge dann als Portfolio.
Was ich ganz spannend fand, weil Sie ja ein klar definiertes Ziel und eine Aufgabe haben, ja, und das hatten Sie ja am Anfang erwähnt und haben dann gesagt, okay, wie können wir dieses Ziel erreichen? Das ist ja ein sehr planvolles Vorgehen, logischerweise. Und ich finde, dieser Aspekt kommt bei der privaten Geldanlage eigentlich zu kurz, weil man kann natürlich sagen, ja, ich streue breit, aber man muss sich mal aus meiner Sicht unbedingt mit der Frage beschäftigen, was will ich denn eigentlich wann auch erreichen? Also mache ich das jetzt zum Beispiel für die Altersvorsorge und da brauche ich 200.000 Euro, weil damit kann ich meine Rentenlücke schließen. Oder mache ich das für die nächsten 10 Jahre, weil da vielleicht ein Immobiliendarlehen fällig wird und da brauche ich 50.000 Euro, um den Kredit zurückzuzahlen. Das sind super wichtige Entscheidungen oder Parameter, weil dann kann ich meine Entscheidung ganz anders treffen. Und das wird, finde ich, immer noch zu wenig gemacht. Die Entwicklung oder der Entwicklungsstand von vielen Anlegern ist momentan so, ja, ich muss was machen, ich mache was, Aktien habe ich verstanden, langfristig erfolgreich, aber das Ziel ist immer noch in vielen Fällen nicht definiert. Und das fand ich jetzt ganz spannend in Ihrer Ausführung, dass Sie sozusagen erstes Ziel hatten, bedingt durch die Aufgabe, die Sie haben, dann überlegt haben, welche Anlagestrategie dazu brauche ich und erst im dritten Schritt quasi, und wie machen wir es jetzt? Also wie konkret setzen wir es um? Das finde ich ein spannendes Vorgehen.
Richtig, was Sie gesagt haben, dieses Planvolle ist in dem Fall auch so wichtig, dass wenn man jetzt so einen großen Betrag hat, oder auch für den Einzelnen sind natürlich auch die eigenen Beträge sehr groß, dass man nicht alles auf einmal zu einem Zeitpunkt anlegt. Das wurde ja auch immer gesagt, warum legt da jetzt nicht alles gleich und auf einmal an? Ich glaube, dann hätte man so große Verluste in der Corona-Krise gehabt und dann hätte ich gesagt, nee, jetzt hör mal lieber auf damit. Aber von daher ist auch der Zeitpunkt, also auch dieses einschließlich des Cost Averaging, wenn Sie schrittweise anlegen, auch unheimlich wichtig. Und viel besser, dass diesen Luxus haben wir nicht, aber wie Sparpläne oder jedenfalls einfach ein regelmäßiges Ansparen. Und dann immer Sie sind dann an unterschiedlichen Zeitpunkten am Markt und das hilft unheimlich, die Performance und auch die Performance zu steigern oder das Risiko zu kontrollieren.
Ja, das stimmt. Wobei es ja da auch Studien gibt, dass langfristig gesehen, wenn man unterstellt, dass der Aktienmarkt immer steigt, wäre es eigentlich dann so gesehen immer besser, gleich am Anfang alles zu investieren. Weil da habe ich jetzt schon die Kommentare, die wir bei dem Video haben, das schreiben die Leute dann immer rein.
Ja, das stimmt.
Dann sage ich aber immer als Argument, ja, aber wenn man nicht einen großen Anlagebetrag hat, sondern nur gerade im Vermögensaufbau ist, dann hat man ja gar keine andere Wahl. Da muss man es ja so machen.
Da muss man es so machen. Und das ex post ist da so. Aber Sie haben zwischendrin so schwierige Zeitpunkte dann. Ja, hätten wir jetzt kurz vor Corona alles investiert und dann mehrere Milliarden verloren. Ich weiß nicht, wer das durchhält. Und auch Private halten das dann oft nicht durch. Dadurch verhält man sich dann doch sehr zyklisch, weil irgendwie sagt, nee, mehr darf ich jetzt nicht verlieren, den Rest brauche ich noch und es kann ja noch weitergehen. Und von daher verhält man sich dann falsch. Und deshalb ist die Streuung dann schon wichtig. Hinterher ganz klar ist, aber vielleicht hat man doch nicht die Zeit, 10 Jahre zu warten, dass das wiederkommt. Und darf dann privat nicht mehr verlieren, weil es einfach, den Rest braucht man noch irgendwie,
ja. Ja, Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das ist ja dann ein großer Vorteil, wenn man eben ein Ziel definiert hat für sich. Weil es gibt ja auch noch, das bringe ich auch immer als Argument, noch eine andere Argumentation. Wenn ich weiß zum Beispiel, ich muss 100.000 brauche ich in 20 Jahren meinetwegen und ich spare das monatlich mit 300 Euro im Monat an. Sagen wir mal, das würde dann bei einem Zinssatz von 6% passendes Beispiel. Mhm. Wenn jetzt die Märkte aber überproportional stark steigen und ich bin vielleicht bei 7% Rendite nach 5 Jahren pro Jahr, dann gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder freue ich mich am Ende über mehr Geld, wenn es so läuft, dann ist es super. Oder theoretisch kann ich meine Sparrate sogar ein bisschen reduzieren, erreiche trotzdem noch mein Ziel und kann eben hier und jetzt ein bisschen angenehmer leben. Ja, also das sind ja auch Vorteile, die man haben kann. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich es nicht erreiche, erkenne ich früh, dass ich was aufstocken muss von meiner Sparrate. Ja. Aber das sind ja Sachen, Eigenschaften, die mich dann, erst ein definiertes Ziel und das Überprüfen dieses Ziels versetzt mich ja in die Lage, diese Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, halt das Entscheidende, dass man einfach weiß, was passiert bei mir gerade und wie muss ich jetzt da reagieren. Und das geht nur mit Plan, Strategie und Überprüfen.
Ja, absolut. Und wenn man das auch einhält, dann hat man auch, dann steht man nicht da in einer Krise und sagt, was mache ich jetzt, sondern immer sich an seinen Plan weiterhalten. Genau. Das diszipliniert nämlich auch sehr schön.
Ja.
Jetzt, ich hatte, wenn Sie überlegen, da ich also schon lange dabei bin, wenn man damals die Anfang der 2000er Jahre, da hatte man ja 3 Jahre, ging es wirklich nur nach unten.
Mhm.
Und am Aktienmarkt und das erste Jahr, dann war vorher, das Jahr war gut, dann ist das noch irgendwie vermittelbar. Das zweite Jahr, da ist schon keiner mehr so glücklich. Und im dritten Jahr sehen Sie dann die Kapitulationstrades. Und damals war das so, da hätte man ja investieren müssen. Und deshalb ist das wichtig, wie Sie sagen, dieses Planvolle. Man bleibt weiter dabei. Es kann auch mal 3 Jahre negativ sein, gerade am Aktienmarkt. Aber dann danach ist der Markt ja gigantisch gestiegen.
Mhm.
Und von daher, um das durchzuhalten, braucht man eben diese Zeit. Ja,
ja. Und letztendlich eine Aktienquote, die irgendwie zu seinem Risiko Gespür oder zu seiner Risikokapazität dann auch irgendwie passt.
Ja.
Jetzt die letzte Frage, die interessiert mich jetzt natürlich brennend. Wie schaut es denn in Ihrem eigenen Portfolio aus? Ja? Private Equity, Aktien, ETFs, was haben Sie investiert? Kryptowährungen, wie schaut Ihr Portfolio aus, wenn Sie da was mal verraten wollen? Müssen Sie nicht, aber vielleicht wollen Sie ja die ein oder anderen Erklärung geben.
Ja, also was ich sagen kann, nicht so wie beim Kempfo, weil ich nun leider keinen Anlagehorizont von 80 Jahren habe. Ja. Und deshalb, aber bei meiner Privatanlage hat auch die Diversifikation einen hohen Stellenwert. Mhm. Und was ich nicht machen darf, also auch wegen, könnte ja sein, das war auch schon früher bei meinen früheren Arbeitgebern so, dass man vielleicht ein Insiderwissen hat oder solche Dinge, dass ich wirklich breit gestreut über Fonds, ETFs und alles gehe. Und nicht mehr Einzelwerte. Das habe ich ganz früher gemacht, aber heute, also in den letzten 20 Jahren, war das aufgrund meiner Funktion auch, wäre das nicht so gut gewesen. Ja, man hat ja doch auch Offenlegungspflichten und möchte auch niemals in den Verdacht kommen, hier irgendwie Frontrunning oder sowas gemacht zu haben. Also von daher kann ich sagen, weltweit gestreut und das auch im großen Maße in Aktien.
Ja, sehr gut. Das ist doch auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Und wir haben es noch geschafft, den ETF irgendwie in das Gespräch reinzubringen. Dann passt es bei uns auf den Kanal jetzt hervorragend rein. Frau Migos, vielen Dank für die Ausführung. Es war wirklich super spannend. Es hat mich persönlich sehr gefreut. Ich habe vorhin den Kollegen auch gesagt, oh, jetzt bin ich direkt ein bisschen nervös vor dem Gespräch. Ja, weil ich meine, man spricht mit Leuten von der Finanzindustrie immer wieder mal und so. Aber das war jetzt für mich auch ein besonderes Gespräch. Habe mich auch sehr drauf gefreut und fand es sehr angenehm. Und wirklich nochmal vielen Dank für die Zeit. Und ich hoffe, dass es sehr gut ankommt. Und wir können gerne nochmal ein Gespräch machen, wenn Sie möchten, dann gucken wir mal, was uns dazu dann nochmal einfällt. Fand es sehr sympathisch. Vielen Dank.
Ich darf mich auch bedanken und ja, weiterhin viel Erfolg.
Danke. Dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war also der Talk mit Anja Mikus von Kenfo. Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Ich hatte es ja am Anfang des Talks schon erwähnt. Ich habe mich wirklich riesig über die Chance gefreut, mit Anja Mikus zu sprechen, weil mich das Thema Staatsfonds einfach selber sehr, sehr interessiert. Und es waren wirklich viele spannende Aspekte dabei, die ich so noch nicht wusste. Wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir in der Apple Podcast App oder auf Spotify eine positive Bewertung gibst. So können wir noch mehr Leute erreichen und steigen im Algorithmus ein bisschen nach oben, was mich natürlich sehr freuen würde. Ansonsten hören wir uns demnächst hier wieder im Extra ETF Podcast. Ich freue mich schon, wenn du wieder reinhörst. Ciao.